So, ich glaube, wir können anfangen. So können anfangen können, tun wir schon länger. Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar heute im Oktober. Halten werden das Katja und ich. Ich bin Matthias. Und wir wollen so ein bisschen eine Einführung zu Brain-Computer-Interfacing beziehungsweise Brain-Computer-Interfaces geben. Einfach mal so ein bisschen zeigen, was es da gibt, was es überhaupt ist, was man machen kann. Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich war jetzt ein Jahr lang in den Niederlanden zum Auslandsstudium und habe da Vorlesung und zugehöriges Projekt absolviert. So kam ich zum Brain-Computer-Interfaces, durfte da auch ein bisschen mit rumspielen. Katja?
Ja, und ich hatte vor ein paar Semestern das Glück beim RTMI-Seminar, das es hier in der MI-Abteilung gibt, das Thema zum Brain-Computer-Interface als Seminarthema zu ergattern und durfte dann ein bisschen in die State-of-the-Art von Brain-Computer-Interfaces reinschauen, was es da überhaupt gibt und so. Und deswegen kommt für mich ein bisschen mehr so der theoretische Teil und von Mathe eher der praktische Teil.
Gut, ganz kurz bevor wir beginnen, passt es mit der Lautstärke so? Hier ist es furchtbar laut, aber... Okay, genau. Bevor wir, also wir werden uns so verschiedene Bereiche anschauen. Erstmal anfangen, was ist das Gehirn überhaupt? Also so ganz Grundlagen, was so, bitte?
Das
ist ein Training, ja. Aber es hieß, hier passt es, oder? Oder wollt ihr es ein bisschen, also ich könnte es, hört man mich jetzt noch? Jetzt ich habe das gar nicht bewegt, das da. Kaum. Naja, dann lassen wir das einfach so. Also wir werden ganz am Anfang uns ganz kurz ein bisschen das Gehirn anschauen, wie das funktioniert. Dann was wir überhaupt da messen können und kommen dann über was man da was wir so messen am Ende über Anwendungen von Brain-Computer-Interfaces. Und wenn wir jetzt von Brain-Computer-Interfaces sprechen, dann wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, was wir überhaupt meinen, wenn wir Brain-Computer-Interface sagen. Und was ein Brain-Computer-Interface bedeutet, wenn man mit seinen Gedanken, mit seiner Gehirnaktivität allein ein System steuert. Meistens sind es Computersysteme, zumindest heutzutage. Es geht also darum, das zu steuern, allein durch Gedankenkraft sozusagen, also durch Gehirnaktivität, ohne dabei seine Muskeln einzusetzen. Und manche definieren das noch so, dass es nur in die eine Richtung geht, also dass man nur sagt, wir steuern damit irgendein Computersystem, nur die eine Richtung wird Information übertragen, nicht unbedingt die andere Richtung, aber ihr werdet später sehen, dass es je nachdem, wie man das betrachtet, vielleicht auch nicht unbedingt immer ganz so ist. Ja, und wie versprochen, fangen wir jetzt mal ganz bisschen an mit dem Gehirn.
Genau, also bevor wir da genau einsteigen, gleich ein bisschen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert, das Ganze aus informatikerfreundlicher Perspektive, wir sind ja auch keine Biologen, wenn irgendwelche von euch Biologen sind, dann irgendwas Falsches ist, einfach erklären, aber das ist so die grobe Sicht, wie so ein Gehirn funktioniert. Also ein Gehirn besteht erstmal aus ganz, ganz vielen Neuronen. Vorweg, wir wissen eigentlich nur so grob, wie so ein Gehirn funktioniert. Also eigentlich ist ein Gehirn immer noch so mehr oder weniger eine Blackbox, da wird zwar schon lange dran erforscht und es wird daran rumgestochert und dran rumoperiert und man schaut, was passiert, wenn irgendwelche Bereiche kaputt sind, aber so ganz genau weiß man eigentlich immer noch nicht, wie das Ding funktioniert. Was wir wissen ist, im Neuron sind ganz viele Neuronen im Gehirn, die sehen ungefähr so aus. Der Mathe wird jetzt aber noch mal ein bisschen was Genaueres hinmalen. Und zwar besteht so ein Neuron erstmal aus Dendriten, da ist das quasi der Input von dem Neuron, einem Zellkörper, der gleich dazu kommt, und dem Axon. Und zwar ist es so, dass diese Neuronen sind ja miteinander verknüpft, das ist ja also mit einem sehr hohen Vernetzungsgrad. Und die steuern so über biochemische Prozesse, werden elektrische Signale von einem Neuron ans nächste weitergegeben. Die kommen rein bei den Dendriten, das sind diese kleinen Zweigchen, die da reinkommen, werden im Zellkörper verarbeitet. Und wenn ein gewisses Schwellenpotenzial erreicht ist im Zellkörper, dann wird ein neues Aktionspotenzial gefeuert. Das heißt, es geht über den Aktionhügel, an dem der Schwellenwert erreicht werden muss, jetzt übers Axon in die Axon-Branches und hier an den Branches kommen dann wieder die Dendriten von den nächsten Neuronen. Und dieser Schnittpunkt zwischen Dendrit und Axon ist eine die Synapse, hat vielleicht auch schon mal gehört. Genau, also wir haben ganz, ganz viele von den Dingern im Gehirn. Je nachdem, in welchen Quellen man glauben möchte, sind das um die 100 Milliarden. Es ist auch von bis zu 100 Billionen die Rede, also es ist je nach Quelle. Und wenn man jetzt wissen möchte, wie so ein Gehirn eigentlich überhaupt funktioniert, muss man eigentlich genau wissen, wie diese Neuronen zu jedem Zeitpunkt, was für einen Zustand die haben. Und das ist natürlich bei der Größe, bei der Anzahl von Neuronen und bei der Vernetzungsdichte, die man hat in so einem Gehirn, das ist einfach nur eine krasse Aufgabe, die kann man eigentlich noch nicht wirklich lösen. Wobei es da schon einige Projekte gibt, wie das Blue Brain Project und das Human Brain Project, wenn man da mal ein bisschen reinschaut, die möchten gerne genau das tun, ein ganzes, komplettes Gehirn simulieren. So. Und ja, eigentlich haben wir keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass so ein Gehirn ist eigentlich so, als würde man einem Computerwissenschaftler, also einem Informatiker von heute, ein Gerät geben, das irgendwie vielleicht 70 Jahre aus der Zukunft kommt. Und muss einfach gehen und sagen, hier, probier mal rum, schau mal, was passiert, reverse engineer, schau mal, was passiert. Und da sind die Gehirnwissenschaftler gerade dabei und versuchen das hinzukriegen. Die Dimensionen, die man anschauen müsste in so einem Gehirn, um das zu verstehen, sind zum einen räumlich, also welcher Bereich tut was, zeitlich, wann passiert das Ganze eigentlich überhaupt und drittens, in welchem Frequenzraum passiert das eigentlich, weil diese elektrischen Erregungen, die da immer über die Synapsen weitergegeben werden, die können in verschiedenen Frequenzen auch passieren. So, und diese Synapsenerregung, die man sich anschauen kann, das kann man natürlich nicht bei den einzelnen Neuronen anschauen. Das ist einfach viel zu klein, da kommt man einfach so nicht ran. Was man aber machen kann, ist anschauen, wie sie verschiedene Bereiche, wie wenn jetzt ein Bereich von irgendwie 1000 oder Millionen Neuronen feuern gleichzeitig, da kann man sagen, aha, da passiert gerade was. Und wenn das wieder abschwillt, aha, da ist gerade ein Decrease, also ein Event-Related Decrease, Desynchronization nennt man das. Und wir wissen schon ungefähr, welche Bereiche so ungefähr für irgendwas Bestimmtes zuständig sind. Wir wissen, es gibt einen Bereich, der für die Motorik zuständig ist. Wir wissen, dass es einen Bereich gibt, der für die Sensorik zuständig ist, also für die Sinnesorgane, also für Gedächtnis.
Motorik ist eher so in der Mitte, ein bisschen nach vorne gerichtet, direkt dahinter Sensorik.
Genau. Interessanterweise, diese Sachen hat man eigentlich hauptsächlich dadurch erfahren, dass zum Beispiel bei Kriegen oder sonstigem die Leute halt irgendwelche Kopfverletzungen bekommen haben, diese Bereiche kaputt waren und dann geht es nicht mehr. Und dann weiß man, das ist wahrscheinlich dafür zuständig gewesen. Mal.
Ja. Also irgendwie so funktioniert das, oder hat es funktioniert, alles, ja, die Gehirnforschung irgendwie. Man macht Sachen kaputt und guckt, was da nicht mehr funktioniert.
Ja, reverse engineering.
Man weiß trotzdem noch nicht so viel drüber, aber dafür, wie wenig wir wissen, ist erstaunlich, was man damit machen kann,
richtig,
wie ihr sehen werdet.
Genau, und dann schauen wir mal ganz grob an. Also wir haben ja vorhin von der Frequenz kurz geredet. Also so diese Bereiche von den Neuronen, wenn da jetzt ein bestimmter Bereich oszilliert in einer bestimmten Frequenz, die wurden eingeteilt in verschiedene Frequenzbänder, nennt man dann, je nachdem in welchem Herzbereich die liegen, Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma. Und zum Beispiel ist der Delta-Bereich tritt auf beim Tiefschlaf, beim dritten REM-Stage. Theta ist bei Schläfrigkeit beispielsweise, Alpha ist so ein bisschen so der Leerlauf vom Gehirn, das ist dann so, ja, Entspannung. Genau. Man vermutet auch, dass es eine Rolle hat bei der Kommunikation und der Koordination zwischen den einzelnen Neuronennetzwerken. Das ist quasi so ein Netzwerkbus, könnte man sich vielleicht als Informatiker vorstellen. Beta und Gamma sind dann aktive Konzentration und Sinnesverarbeitung. Auch bei Meditation hat man festgestellt, dass die Gamma-Wellen sehr hoch ausschlagen. Und sensomotorisch, wenn man irgendwie sich die Hand bewegt oder sich auch nur vorstellt, dass die Hand sich bewegt, dann schlagen zum Beispiel die Mühwellen aus, die auch im Alpha-Bereich liegen, allerdings an einer anderen Stelle. Du kannst es vielleicht kurz zeigen.
Achso, ja genau. Also wir haben hier vorne da, wo wir eben den motorischen Bereich haben. Also wenn ihr das von der Seite betrachtet, hier so ein Streifen, der für Sensorik und Motorik zuständig ist. Ja. Genau, also wenn wir jetzt irgendwie vom Gehirn oder mit dem Gehirn, mit der Gehirnaktivität irgendein System steuern wollen, dann müssen wir erstmal was messen können. Katja hat schon erwähnt, es gibt diese elektromagnetischen Wellen, die können wir messen, einfach mit entsprechenden Sensoren. Man könnte auch elektrische Aktivität im Hirn messen, also so elektrischen Strom direkt an den Nervenzellen. Oder was man auch messen kann, ist Bestandteile im Blut. Da gibt es zum Beispiel einen sogenannten BOLD, Blood Oxygen Level Dependent. Wenn Gehirnbereiche arbeiten, dann brauchen die natürlich Sauerstoff. Wenn sie mehr arbeiten, brauchen sie mehr Sauerstoff. Und das kann man dann zum Beispiel das könnte man dann feststellen mit entsprechenden Methoden. Was für Methoden das sind, kann man auch noch unterscheiden, in wie invasiv die sind. Also entweder wir messen ja nur von außen, wir schauen nur von außen drauf, haben irgendwelche Geräte wie CT oder EEG, das von außen misst, oder wir gehen wirklich ins Gehirn rein, also versuchen Elektroden direkt in das Gehirn oder auf das Gehirn zu bekommen. Das wäre dann mehr invasiv. Das typische Beispiel, was eigentlich recht ähnlich ist, eben nur unterschiedlich invasiv, ist das EEG, also die Elektroenzephalographie, im Gegensatz zum ECOG, das was Elektrokortikographie bedeutet, ist im Prinzip dasselbe. Es gibt Elektroden, die elektromagnetischen Wellen messen, bloß das eine ist eben auf dem Kopf, das andere ist im Kopf. Also was man macht, ist man öffnet dann tatsächlich den Knochen und legt das auf die Hirnrinde. Andere Möglichkeiten werden noch unter der Haut. Es funktioniert ein bisschen besser als das EEG, also ist im Prinzip auch alles dasselbe. Auch EEG bloß funktioniert ein bisschen besser, ein bisschen weniger Rauschen, das da reinkommt. Oder man geht in den Knochen oder auf den Knochen, also gibt's. Oder dann auch in die Gehirnmasse selber rein, wo natürlich die Gefahr ist, dass man auch was noch mehr verletzt.
Ganz allgemein bei den invasiven Methoden ist es einfach die Gefahr von einer Infektion ist natürlich immer riesig. Sobald man die Haut und erstmal den Schädel erstmal aufmacht, ist natürlich immer eine große Gefahr, dass man da irgendwas kaputt macht. Das macht man also nicht einfach so beim random Studienteilnehmer, der nachher irgendwie Endkonsumer werden soll, sondern das macht man bei Leuten, die eh schon eine OP am Gehirn haben werden. Da macht man das halt auch noch mit rein und schaut, was passiert, wenn die zustimmen, hoffentlich.
Genau, also zum Beispiel gibt es bei Epilepsie manchmal die Notwendigkeit, so eine Operation durchzuführen, und wenn die schon dabei sind, dann kann man die fragen, wollt ihr noch an so einer Studie teilnehmen? Genau, es gibt noch andere Methoden, die man anwenden kann. Das MRI, also Magneto Resonance Imaging, dann CT, also Computertomographie und alles mögliche andere. Die unterscheiden sich alle so ein bisschen hauptsächlich in der Auflösung, die sie bieten. Und zwar haben wir einmal die zeitliche Auflösung, also wie lange müssen wir warten, bis wir so ein Bild haben von dem Signal. Wir messen ja nicht nur normalerweise, nicht nur an einer Stelle, sondern wollen irgendwie wissen, was die verschiedenen Gehirnbereiche machen. Das heißt, was wir dann kriegen, ist so ein Aktivitätsbild über die Zeit hinweg. Genau, und was zum Beispiel ganz lange dauert, wäre dieses SPECT. Das für steht für, weiß nicht, irgendwas Längeres. Genau, Single Photon Emission Computed Tomography. Also es dauert lange hier, so zwischen 10 Minuten und einer Stunde, bis man so ein Bild irgendwie hat, bekommen hat. Das kann man natürlich nicht verwenden, um irgendwie ein Spiel zu spielen oder sowas, wenn man eine Stunde warten muss, bis die Eingabe angekommen ist. Andersrum ist die räumliche Auflösung, also das EEG, das funktioniert im Millisekundenbereich, dass wir Daten bekommen, aber wir durch die Elektroden, dadurch, dass sie nur auf der Haut aufsitzen, also dann sind da noch Haare dazwischen und alles Mögliche, sind da so viel, empfangen wir halt nicht nur die Signale von den paar Neuronen, die da drunter sind, sondern von allen, die da noch außen rum sind, über den ganzen Kopf hinweg, und entsprechend ist die räumliche Auflösung da ganz schlecht. Entsprechend, was wir eigentlich gerne hätten, wäre so dieses hier unten, also ECOG, haben wir schon drüber gesprochen, oder die Magnetoenzephalographie. Genau, das ECOG hat natürlich den Nachteil, den wir gerade schon erwähnt haben, das ist sehr invasiv, man muss den Kopf aufmachen dafür. Das MEG hat einen anderen Nachteil, das ist nicht besonders handlich. Man könnte das jetzt nicht irgendwie mit an die Uni nehmen und da irgendwas mitmachen. Genauso, Computer waren früher auch groß, wenn das dann mal auf Laptop-Größe runtergegangen ist, dann kann man das vielleicht auch mal verwenden. Ja, außerdem sind da starke Magneten drin, man braucht abgeschirmte Räume für. Nicht so praktisch. Ähnlich ist es bei anderen Geräten, also im CT oder anderen Geräten, die sind einfach wahnsinnig unhandlich. Und deshalb, was am meisten verwendet wird, ist tatsächlich das EEG. Was ich so gehört habe, vor allem in Europa, also da sind eher so die nicht-invasiven Forschungen, scheinbar ist in den USA wird mehr bei dem, an dem Invasiven geforscht, aber ist im Prinzip dieselbe Technologie. Und ja. So, das EEG hat, kann jede Menge Elektroden haben, muss nicht unbedingt. Man hat, das hier, das, diese, was hier dargestellt wird, ist, sind die Elektrodenpositionen nach einem, so einem Standardsystem, das sogenannte 10-20-System, kommt daher der Name, dass hier immer, so wie, also es hat so angefangen, dass die Elektrodenentfernungen hier 10% des Gehirns waren, dann 20, 20, 20, 20 und nochmal 10. Mittlerweile gibt es viel, viel mehr Positionen, die man anwenden kann. Aber das System heißt immer noch 10-20-System. Also sowas wäre jetzt, wie man Elektroden platzieren könnte. Es gibt noch andere Systeme. Ihr seht, dass hier der Abstand der einzelnen Elektroden nicht immer gleich ist. Also hier ist ein viel kleinerer Abstand als zum Beispiel hier am Rand zwischen zwei Elektroden. Das hat bei manchen Sachen Nachteile. Da gibt es noch andere Systeme, wie man Elektroden platziert. Aber meistens wird eigentlich das hier genommen. Und so sieht dann so ein Signal aus über die Zeit. Also hier unten über die Zeit sieht man die Amplitude. Hier sind es jetzt 32 Kanäle. Ich habe es auch schon mit 64 Kanälen gesehen. Das macht dann viel Spaß, die ganzen Elektroden da drauf zu machen. Vor allem, weil man bei so Forschungs-EEGs oder medizinischen EEGs immer noch so Gel dazwischen machen muss. Also man hat dann diese Kappe drauf, die man schon gesehen hat. Wir können da mal hingehen. Also hat so eine Kappe drauf. Muss dann in jedes Loch so ein bisschen Gel tun, überall die Elektroden reintun. Wenn zu viel Gel drin ist, dann kann es sein, dass sich zwei nebeneinander liegende Elektrodenpositionen verbinden und dann darf man alles von vorne machen, also alles waschen und neu anfangen. Also man benutzt es, es ist nicht so wahnsinnig praktisch. Das EEG ist eine relativ alte Sache und zwar wurde das schon 1924 in Deutschland erforscht, erfunden von einem Mann namens Hans Berger, der das unter anderem mit seinem eigenen Sohn getestet hat, der recht jung war damals, Teenageralter.
15 bis 17.
Und damals war das aber nicht so bequem wie hier, er hat die Elektroden unter der Haut platziert, also er hat die
mit einer Nadel. Es gibt ein sehr langes Paper, kann man sich anschauen, das ist ziemlich interessant und eklig, aber cool.
Genau. Und ja, was ihr hier noch seht, sind so ein paar Consumer EEGs. Also das hier ist mehr so im Forschungsbereich oder medizinischen Bereich. Da sieht es eher so aus mit diesen Kappen. Und es gibt aber mittlerweile einige Firmen, die für Endanwender EEGs entwickeln. Die können mehr oder weniger Elektroden haben. Also hier sieht man jetzt zwei. Wahrscheinlich sind irgendwo noch welche, um Rauschen ein bisschen rauszufiltern. Hier werden auch so ein paar Elektroden wahrscheinlich vorne drin sein. Da sieht man schon einige, dass da einige dran sind, aber lange nicht so viele Kanäle wie bei den Forschungsgeräten. Aber für viele Sachen braucht man auch gar nicht so viel. Also je nachdem, was man machen möchte, wird es nachher noch sehen. Also für manche Sachen muss man zum Beispiel nur hier hinten, wo das Sehzentrum liegt, da ein paar Elektroden anlegen und das reicht schon vollkommen. Und ja, das ist eine Frage. Okay, die Frage ist nach dem Signal-Rausch-Verhältnis bei der Forschungskappe. Keine Ahnung.
Aber was das Rauschen angeht, wolltest du noch ein Beispiel erklären mit dem Sydney Opera House?
Genau, also ja, es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also eine Zahl kann ich da leider nicht nennen. Es ist wahnsinnig schwierig, mit dem EEG wirklich auf die Aktivität im Gehirn zu schließen. So, mein Dozent hat in den Niederlanden gesagt, dass man sich das vorstellen kann wie eine Konzerthalle, bei der man draußen steht und versuchen möchte festzustellen, in welcher Besetzung spielt das Orchester drin und wer spielt gerade was. Also so ähnlich ist es. Man schaut eben von außen und versucht da eben zuzuhören, was da drin steht. Und es vermischt sich eben alles und interferiert alles. So funktioniert es mit dem EEG. So.
Vielleicht noch erwähnenswert, dass zum Beispiel allein das Augenblinzeln erzeugt auch schon eine Interferenz. Also.
Das sehen wir jetzt gleich, nämlich wir wollen, jetzt können wir etwas messen, aber was fangen wir mit dem Gemessenen an? Gut, wir können das Signal an sich nehmen und erstmal schauen, sehen wir da irgendwas? Da sehen wir zum Beispiel so Sachen wie dieses Augenblinzeln, Muskelaktivität und alles Mögliche können wir machen. Das sieht dann irgendwie so aus, dass da so Ausschläge sind. Also wir haben nochmal das ganz normale Signal, die jetzt ein paar weniger Kanäle, aber im Prinzip dasselbe wie vorhin. Und wenn da solche Ausschläge drin sind, das ist normalerweise ja einfach Blinzeln vom Auge. Kann man verwenden für Systeme, aber eigentlich ist es ja was stört. Also eigentlich ist es ein Störsignal, was man nicht drin haben möchte. Es gibt dann Filter, mit denen man sowas rausfiltern kann. Ja, man kann zum Beispiel auch detektieren, bewegt sich ein Auge nach links oder rechts. Also man kann jetzt auch irgendwie sowas damit machen. Aber eigentlich wollen wir ja eher an die Gehirnaktivität, wo natürlich sowas stört, was ein Vielfaches größer ist als die Amplitude von den Gehirnwellen. Gut, so was könnte man sich anschauen, was relativ einfach ist, aber sehr, sehr nützlich ist dann die Frequenzanalyse. Also wir schauen uns das Signal an, dass das hier in der Zeitdomäne liegt und schauen uns die Frequenzdomäne davon an. Und hier sieht man schon, da wurde wohl irgendein Experiment durchgeführt, bei dem bei der Frequenz 10 Hertz eben die besonders gehäuft aufkommt, und zwar am Hinterteil vom Kopf. Also der wird irgendwas gesehen haben, entweder was dieses 10 Hertz erzeugt oder durch irgendwas anderes sind diese Alpha-Wellen aufgetreten, von denen Katja vorhin erzählt hat. Das ist jetzt natürlich schon alles ein bisschen einfach. Man weiß zum Glück noch ein bisschen mehr, was da passiert. Und zwar gibt es sogenannte ereigniskorrelierte Potenziale im Gehirn. Ereignis ist einfach irgendwas, das geschieht und das ihr mitbekommt. Das ist ein Ereignis und euer Gehirn reagiert, also ihr verarbeitet das natürlich irgendwie. Und man sieht da einiges an dem EEG, an dem Signal an sich schon, was da passieren kann. Zum Beispiel, also das sind jetzt nur einige Beispiele, da gibt es ziemlich viel, was man sich anschauen kann. Wir haben jetzt so ein paar Beispiele rausgepickt und wollen uns anschauen, was da gibt. Das eine wäre zum Beispiel das N100, heißt so, weil es ungefähr 100 Millisekunden nach dem Ereignis auftritt. Also die meiste Forschung geht eigentlich darauf, dass man irgendwas visuell präsentiert bekommt, weil einfach das Visuelle ziemlich im Vordergrund steht bei uns. Und deshalb geht jetzt vieles darauf. Aber das Gleiche trifft eigentlich zu, auch wenn man irgendwas hört oder irgendwie anders oder fühlt oder anders verarbeitet. Aber manchmal impliziere ich das so ein bisschen, dass das etwas Gesehenes ist. Ja, also jetzt sagen wir, genau, und wenn man jetzt sich auf irgendwas konzentriert, dann tritt nach etwa 100 Millisekunden ein negativer Ausschlag auf. Die Gehirnforscher vertauschen negativ und positiv so ein bisschen. Also negativ ist oben und positiv ist unten. Hier so ist so eine Nulllinie. Hier muss man sich so eine Nulllinie vorstellen. Und etwa 100 Millisekunden nach so einem Stimulus, also etwas, das ihr präsentiert bekommt, wird ein negativer Ausschlag kommen, dann kommt wieder ein positiver, negativer, wieder ein positiver. Und ja, gerade dieser erste nach 100 Millisekunden, dieser negative Peak, der deutet darauf hin, dass etwas passiert an der Stelle, auf die man gerade seine Aufmerksamkeit richtet. Man sagt auch, dass bis zu 100 Millisekunden, also als so unter 100 Millisekunden nach dem Stimulus selbst, durch diese Präsentation selber passiert, also durch die physikalischen Eigenschaften von dem, was ihr präsentiert bekommt. Also stellt euch vor, es wird plötzlich hell, ja, und dann wird euer Körper eigenständig, also eventuell blinzeln und auch die Pupille entsprechend anpassen. Das wird alles schneller passieren, als dass man das bewusst wahrnimmt. Und alles, was dann über die 100 Millisekunden rausgeht, kann auch dadurch entstanden sein, dass man das kognitiv verarbeitet. Also dass man bewusst oder auch unbewusst, aber eben im Gehirn kognitiv verarbeitet. Und ja, da gibt es jetzt jede Menge Potenziale noch vor diesen 100 Millisekunden, die ich nicht weiter eingehen will. Der nächste, was aber auch ganz interessant ist, ist der P300, also positiver Ausschlag, ungefähr 300 Millisekunden danach. Man sagt, das sind so 300 bis 800 Millisekunden. Also zwischen 300 und 800 Millisekunden, nachdem etwas passiert, wird dieser positive Ausschlag kommen. Und der ist größer, wenn etwas Unerwartetes eintritt, auf das ihr wartet. Also das Experiment würde so gehen, man bekommt gesagt, achtet auf das Bild vom Affen oder zählt das Bild vom, oder zählt, wie oft ein Affe vorkommt. Und dann bekommt man erstmal jede Menge Bilder von Elefanten präsentiert. Und man wartet dann ja irgendwie die ganze Zeit auf diesen Affen, dann kommt plötzlich dieser Affe. Und genau wenn dieser eben kommt, dann ist etwa 300 bis 800 Millisekunden danach, ist dieser positive Ausschlag zu erwarten, der eigentlich immer da ist, aber der höher ist in dem Fall Affe.
Wie schnell arbeitet der Gewöhnungseffekt, dass wenn du jemals für Elefanten zeigst, dein Gehirn die Aktivität einstellt?
Die Frage ist nach dem Gewöhnungseffekt, also wenn man das Bild vom Elefanten zeigt, wie schnell das dauert, dass dieser P300 runtergeht, oder nicht mehr so sehr ausschreien. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wenn es natürlich immer dasselbe Bild ist, dann gewöhnt man sich da wahrscheinlich schon recht schnell dran. Wobei, ja, dann wird es runtergehen, aber man könnte ja zum Beispiel auch verschiedene Elefantenbilder oder so zeigen, dann muss man das jedes Mal auch wieder neu verarbeiten. Also man gewöhnt sich natürlich wahnsinnig schnell dran, also nach ein, zwei Bildern geht es schon deutlich runter, das P300-Potenzial. Aber auch durch Rauschen und man muss ja sowieso erstmal was verarbeiten, wenn jetzt plötzlich ein neues Bild kommt, dann wird es immer wieder trotzdem da sein. Aber eben stärker, wenn das kommt, auf das man wartet, und das sollte aber was sein, was selten passiert, also irgendwie, das sollte ja nicht überwiegend der Affe kommen, sondern es sollte was sein, was relativ selten im Vergleich zu den anderen Ereignissen auftritt.
Das war, glaube ich, bis zu 20% der Zeit darf es nur vorkommen ungefähr, damit das ausschlägt.
Genau. Damit man das verwenden kann, dann, um das dann auch sinnvoll unterscheiden zu können, gerade mit dem EEG, dass das ja nicht so wahnsinnig in die Tiefe geht. So, weiter haben wir eine N400, immer noch gleiche Namensgebung, etwa 400 Millisekunden nach dem Ereignis. Da ist jetzt interessant, der N400 tritt nicht unbedingt immer auf, sondern wir haben hier diesen P300 und der ist jetzt tatsächlich nur so, wenn das auftritt, dann wird der da sein, ansonsten wird es den nicht geben. Wann kommt der? Der kommt, wenn man sowas hier präsentiert bekommt, also wenn man zum Beispiel hier so einen Satz hat. So, und wenn das jetzt jemandem komisch vorkommt, was da steht, dann wird an dieser Stelle, also in dem Moment, als wenn man das realisiert, wird dieser N400 kommen, nämlich das ist ein Fehler, und zwar ein Fehler in der Logik, also wenn irgendwas Unlogisches kommt. Es gibt noch ganz viele andere Fehlerpotenziale, also zum Beispiel, wenn man merkt, dass man selber einen Fehler begangen hat, keine Ahnung, Tastatur tippen, und man merkt, man hat sich vertippt, oder einen anderen Fehler bei sich sich feststellt, dann wird es ein ganz anderes Potenzial geben als dieses 400. Das ist dieses N400 eben tatsächlich bei so unlogischen Sätzen hauptsächlich der Fall. Und es gibt noch andere Arten von Fehlerpotenzial, also wenn man Fehler bemerkt. Das SSVP ist ganz interessant, steht für Steady State Visually Evoked Potential. Wir können das mal starten. Das ist jetzt mehr was von dem Stimulus an sich kommt. Also die Idee ist, man beobachtet etwas oder man konzentriert sich auf etwas, das flackert in einer gegebenen Frequenz. Dann wird man beobachten, dass hier hinten im Sehzentrum im EEG, in dem EEG-Signal, genau diese Frequenz sich wiederfindet. Also man wird dann so einen Ausschlag an dieser Frequenz hier, also wenn das jetzt 12 Hertz wären, dann würde hier ungefähr bei 12 Hertz im Frequenzraum diese ja, verstärkte Verstärkung dieser 12 Hertz ja, Frequenz auftreten. Und ja, das ist auch eine sehr interessante Sache bei Brain-Computer-Interfaces. Wir werden dann sehen, dass dieses SSVP hat einen ganz großen Vorteil, wenn man Systeme baut, die das hier nutzen, im Gegensatz zu den anderen Potenzialen, die wir bisher hatten. Und zwar ist das hier relativ leicht zu detektieren und auch viel, viel leichter zu erlernen im Gegensatz zu anderen Sachen. Also wenn man etwas steuern möchte, dann muss man es so ein bisschen trainieren. Und das hier ist eigentlich praktisch sofort anzuwenden, im Gegensatz zu insbesondere dem nächsten Beispiel hier, das Imaginary Movement. Ich lasse das einfach schon mal laufen hier. Die Idee ist, man kann feststellen, welche Körperteile oder Extremitäten man bewegt, also anhand der Gehirnwellen. Und zwar Arme und Hände kann man ganz gut unterscheiden. Füße nicht ganz so gut bei Menschen, weil die ganz eng beieinander liegen. Aber bei diesem Affen hat man jetzt ja, invasiv Elektroden angelegt. Man sieht es nicht so, aber der hat hier Kabel, die am Kopf festgemacht sind und an den Elektroden, die im Gehirn sind, angeschlossen sind. So, was man jetzt gemacht hat, man hat dem Affen beigebracht, mit Hilfe von einem normalen Input-Device, also wie Touchpad oder Joystick oder sowas, einen Roboterarm zu bewegen und sich damit selber zu füttern, weil er Hunger hat. Gleichzeitig hat man die Gehirnwellen gemessen und dann irgendwann ist man dazu übergegangen, nicht mehr das Signal von diesem Steuergerät, von dem Joystick zu nehmen, sondern nur noch von den Gehirnwellen, um diesen Roboterarm zu steuern. Und der Affe hat dann gelernt, ich muss meine Arme gar nicht mehr bewegen, also ich muss mich gar nicht mehr selber bewegen, um diesen Arm steuern zu können, um an das Futter zu kommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unheimlich, das Experiment hier, aber es funktioniert tatsächlich so, dass dieser Affe eben nur allein mit seiner Gehirnaktivität diesen Roboterarm hier steuert. Und es ist eben auch faszinierend, dass das Gehirn in der Lage ist, so neue Sachen dazu zu erlernen. Also er hat jetzt praktisch eine weitere Extremität dazu bekommen, aber sein Gehirn ist trotzdem in der Lage, das mit einzubauen, als ob es zu ihm gehören würde. Haben wir auch noch ein paar wahnsinnig interessante Beispiele später.
Ja. Laufen da ein Affen oder Menschen rum, also was Schweres, oder könnte das auch mit Hühnern oder mit...
Braucht man Affen- oder Menschenhirn dafür, oder würde es auch mit Hühnern gehen?
Also mit Ratten geht es auch. Also bei Ratten hat man zum Beispiel einen Infrarot-Sense gegeben, die können das auch erlernen. Das geht auf jeden Fall. Also aber wie? Ja, also wie genau man da welche Tiere unterscheiden kann, ich weiß jetzt nicht, was man das alles probiert hat, aber man hat schon das mit ziemlich vielen probiert und es geht erstaunlich gut.
Nee, man hat es nicht unbedingt, also die Frage war, man hat das Touchpad weggenommen, ob er dann trotzdem versucht hat, mit den Armen die Bewegung zu machen. Nee, der Affe hat von sich aus gemerkt, er muss das nicht mehr bewegen. Er hat einfach irgendwann aufgehört, es zu bewegen. Ich nehme an, dass das Video von einem anderen Experiment ist, aber das von dem ich eben zuerst gehört habe, war, der Affe hat eben am Anfang diesen Joystick gehabt, ja, hat damit diesen Roboterarm gesteuert, hat dann irgendwann gemerkt, ja, im Prinzip tut der Arm das auch, wenn ich das nur will, ja, und hat dann aufgehört, von sich aus seine Arme zu bewegen. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass man ihm das weggenommen hat. Kann natürlich sein, dass in späteren, wenn er das sowieso schon gelernt hat, dass man das dann gleich weggelassen hat. Hier sieht man das jetzt leider nicht so sehr, was der, also den einen Arm sieht man, der andere, weiß ich nicht, ob der da noch irgendwas hat, womit der rumspielen kann. Genau. Wie gut es mit nicht-invasiven Methoden funktioniert, nicht sehr gut. Überhaupt nicht gut. Man kann unterscheiden, also wir haben, ich gehe mal hier kurz zu den Gehirnbereichen zurück. Ups. Ja. Ah, das ist die falsche Maustaste. So, wir haben jetzt hier diese Gehirnbereiche. Man weiß ja, üblicherweise, dass die linke Gehirnhälfte für die rechte Körperseite zuständig ist und umgekehrt. Und es ist dann jetzt auch so, also wir haben hier Sensorik und Motorik, mehr so, wenn man von der Seite schaut, so in der Mitte. Und wenn man von vorne oder von hinten drauf schaut, dann sind die Hände mehr so auf den Seiten. Also mein rechter Arm oder Hand befindet sich irgendwie hier an dem seitlichen Teil, mein linker Arm und linke Hand hier auf dieser Seite. Ich kann jetzt gut unterscheiden, benutze ich meine linke oder rechte Hand, was zum Beispiel schon mit nicht-invasiven Methoden gar nicht gut geht, also mit EEG nicht gut geht. Wir hatten ja vorhin, dass also gerade CT oder sowas hat eine deutlich höhere Auflösung. Aber wenn wir jetzt beim EEG bleiben, dann können wir nur grob unterscheiden, welche Extremität verwende ich. Bei den Füßen zum Beispiel können wir schon gar nicht unterscheiden, benutze ich den rechten oder linken, weil die sind zwar auch auf den verschiedenen Gehirnhälften, aber relativ in der Mitte, so nah aneinander, dass wir das mit dem EEG nicht mehr unterscheiden können. Und daher ist, also mit nicht-invasivem EEG ist es nicht so praktisch. Ja, mit dieser Magnetoenzephalographie könnte es funktionieren, wobei ich da nicht so informiert bin, wie da geforscht wird und wie das angewendet wird. Da habe ich wenig drüber gehört, weil es einfach so teuer und so aufwendig ist, es zu verwenden, wird es nicht so häufig gemacht. So, weitere Frage jetzt.
Aber ihr braucht sich ein anderes Interface, die also meine Motorik von der Hand identifizieren das als Pämmern. Welche Datenrate könnt ihr eigentlich auskoppeln und welche Quellen kriege ich dabei raus?
Okay. Die Frage ist, dass man so als Informatiker träumt, wenn man davon nicht mehr die Finger benutzen zu müssen, um zu tippen, oder einfach den Rechner zu steuern ohne Muskelbewegung. Und was sind die Datenraten? Die Datenraten da sind wahnsinnig niedrig. Wir haben nachher ein paar Beispiele, wo genau dieser Anwendungsfall da ist. Und da sieht man, wie langsam das ist. Das sind ein paar Zeichen pro Minute, die man da tippen kann.
Aber man muss auch anschauen, ich meine, so eine Bewegung von so einem Roboterarm, das ist ja unglaublich finely tuned, also es ist ja wirklich eine sehr, sehr feine Bewegung. Und das zu steuern, das ist einfach, wenn man eigentlich nur so Sachen wie rechts, links irgendwie hoch, runter vielleicht irgendwie gerade noch hinkriegt, ich meine, das ist halt einfach echt eine schwere Aufgabe, was das Gehirn da eigentlich da jeden Tag immer treibt.
Wenn man es direkt am Muskel abgreifen würde, könnte man eine große Datenrate auskoppeln.
Wenn man es direkt am Muskel abgreift, ja, es gibt ja schon Prothesen, die, also zum Beispiel Beinprothesen, die natürliche Beinbewegung nachahmen oder nachempfinden und dadurch ja, Leuten auch das Rennen ermöglichen oder Tanzen oder Dinge, die mit irgendwie ganz steifen Prothesen nicht funktionieren würden. Aber das ist nicht unbedingt direkt Brain-Computer-Interfaces.
Was da also vielleicht interessant noch ist, ist, dass wenn man wirklich dann so einen Arm elektrisch stimuliert und den einfach dann sich bewegen lässt, das weiß man, glaube ich, aus irgendeiner Vorlesung, hier wird das auch als Beispiel gegeben, man stimuliert die Nerven und den Arm und der Proband, der behauptet danach steif und fest, er hätte sich entschieden, den Arm zu bewegen, obwohl er es gar nicht getan hat. Dein Gehirn wird also nachträglich sagen, das habe ich ja gemacht, also wollte ich das auch tun. Also.
Ja. Okay, gibt es gerade noch Fragen? Gut. Dann... Ja, das waren jetzt so die Beispiele, was wir mit den Messungen anfangen können, was es für Potenziale grob gibt. Wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar herausgepickt. Es gibt da noch deutlich mehr. Das sind die, mit denen wir jetzt uns am meisten auseinandergesetzt haben, die wir jetzt so als Beispiel zeigen wollten. Als letzten großen Block wollten wir jetzt noch auf die Anwendungen eingehen. Also da gibt es jetzt viele, viele Beispiele. Auch da mussten wir uns ein bisschen einschränken, weil wir das heute auch nicht wieder ewig gehen lassen wollten, sondern einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie wird es angewendet, wie wird da geforscht. Und Katja übernimmt jetzt gleich mal mit den Spellern, die wir gerade schon kurz angesprochen haben.
Okay, also ein großer Bereich von der Anwendung von diesen ganzen BCIs ist natürlich der medizinische. Also es gibt ja unheimlich viele Leute, die irgendeine neuromuskuläre Krankheit haben, die Probleme haben bei der Bewegung, bei der Kommunikation, die querschnittsgelähmt sind und solche Sachen. Und wenn man denen einfach die Möglichkeit geben kann, besser zu kommunizieren oder besser sich zu bewegen, dann ist es natürlich ein riesiger Vorteil für die Quality of Life, die die dann am Ende haben. Und deswegen ist so eines der ersten Anwendungsfälle, die man probiert hat, was auch einigermaßen einfach natürlich angeht, ist natürlich auch wichtig am Anfang, dass man anfängt, denen Speller zu geben, dass sie versuchen, mit Gehirnaktivität zu kommunizieren. Und dann fangen wir einfach mal an. Das hier ist jetzt ein P300-Speller, also erinnert euch, der P300 ist ja quasi der Oddball-Paradigm, dass man halt also eine Sache anschaut und man wartet darauf, dass da irgendein Stimulus passiert. Das heißt, in diesem Fall schaut man jetzt einen bestimmten Buchstaben an, den man versuchen möchte zu den man jetzt halt als erstes haben möchte. Und dann flasht es immer so auf. Und dann macht man das ganz, ganz oft. Und jedes Mal wird dann hoffentlich bei dem richtigen Buchstaben dann so ein P300-Potenzial aktiviert werden. Und das macht man halt immer wieder, weil das, je nachdem, wie die Elektrode irgendwie angelegt ist bei der Position, das ist ja bei jedem auch noch dann irgendwie spezifisch von der Person an sich selber, ob diese P300-Komponente sehr stark ausschlägt oder eher weniger stark. Aber irgendwann kommt dann tatsächlich, aha, da hat er so die ganze Zeit auf das E geschaut.
Man könnte natürlich auch die einzelnen Buchstaben selber aufblitzen lassen, aber dann würde das noch viel länger dauern. Also genau. Deshalb macht man diese Reihen und Spalten, genau. um dann anhand von der Überkreuzung festzustellen, auf welchen Buchstaben der sich konzentriert. Das geht einfach ein bisschen schneller dadurch.
Wobei das immer noch langsam ist, wenn man sieht.
Genau, zufällig wird es aufgeblitzt, um sich nicht dran, um nicht zu wissen, was vorher kommt. Weil P300 wird nicht auftreten, wenn man weiß, dass es jetzt in der nächsten Sekunde oder nächsten halben Sekunde kommt. Warum ist unten rechts? Backspace, zurück korrigieren. Das ist das BS hier unten, ja. Das Backspace. Eins zurück korrigieren.
Und diese Speller hat man dann eigentlich so für. Achso, das ist eine Frage, ja? Ja, gut, aber ich meine, wenn du jetzt wirklich querschnittsgelähmt bist und irgendwie so gar nichts mehr machen kannst, außer deine Augen bewegen, dann. Noch. Aber stimmt, ja, P300 ist echt langsam, stimmt schon.
Also, es ist auch so, dass die meisten Leute, die entsprechend gelähmt sind, die irgendwie ihre Hände insbesondere nicht verwenden können für sowas, die eventuell auch nicht sprechen können. Also es gibt ja zum Beispiel das Locked-In-Syndrom, wo im extremsten Fall man nicht mal mehr die Augen bewegen kann oder vielleicht die Augen nur nach rechts oder links bewegen kann. Gerade für solche Leute wäre sowas natürlich interessant. Aber sobald sie die Möglichkeit haben, irgendwas mit ihren Muskeln zu machen, also sei es nur die Augen zu bewegen, dann ist es eigentlich bis jetzt, es ist immer alles noch schneller als so ein nicht-invasives EEG. Und meistens präferieren das die Leute auch, die sowas benutzen müssen, weil es auch nicht besonders cool ist, mit so einer EEG-Kappe rumzulaufen. Ja, das möchte man nicht unbedingt.
Obwohl, wenn man irgendwie EEG eingibt bei Google, dann kommen immer sehr stylische Bilder.
Ja, vor allem bei den Consumer Device hat man gesehen, da sind immer hübsche Mädels drauf, die das tragen. Ja. Nein. Ja, also, und ihr seht, wie wahnsinnig schnell das ist. Er hat jetzt schon drei Buchstaben getippt, einen davon korrigiert in der Zeit, in der wir hier gesprochen haben.
Das ist schon zweimal durch, glaube ich, erklärbar.
Er ist schon zweimal durch, auch.
Trotzdem schnell. Ja, also so Speller hat man aber dann für eigentlich so ziemlich jedes dieser Ereignispotenziale gemacht.
Also die Frage ist, ob man das mit der Zeit anpassen kann, ob man es schneller machen kann. Das wäre möglich. Die meisten Speller so jetzt im Forschungsbereich machen das nicht unbedingt. Ich habe jetzt noch nicht von sowas gehört, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass man mal so testet, bis an welche Grenze kann ich gehen und dass man vielleicht auch die Maschine das lernen lässt, wann das. Also man muss sich ja nur anschauen, wie ist die Erfolgsquote. Da kann man das wieder zurückregeln, wieder langsamer machen. Klar könnte man alles machen. Das sind jetzt meistens keine Produktivsysteme, sondern das sind mehr so Experimente, die man hier so sieht.
Aber es gibt auch, also in den 70er Jahren ungefähr, glaube ich, kam auch so eine große Welle von, oh, wir machen jetzt Biofeedback. Und zum Beispiel diese Gamma-Wellen kann man auch wirklich lernen, also durch zum Beispiel Meditation lernen zu erhöhen, also kontrolliert zu erhöhen. Und wenn man sowas vielleicht dann irgendwie mit so einem System verbinden könnte, dann kann man das schon lernen, schneller zu machen wahrscheinlich.
Gerade die Roboterarme, also das braucht viel Training. Sowas im P300-Speller kann man relativ schnell verwenden. Dieses Imaginary Movement, also diese Roboterarme durch sich vorstellen, Arm oder Bein zu bewegen, da braucht man sagt so um die 6 Monate, um das zu erlernen, dass man es überhaupt verwenden kann. Ja, es gibt zum Beispiel auch irgendwie Rollstühle, die man damit steuern kann. Das gibt es schon alles, aber es ist alles ein bisschen schwierig. Weil man diese Einschränkung hat, dass man nicht ins Gehirn will und alles andere zu groß ist.
Aber wir schauen uns dann trotzdem nochmal einen zweiten Speller an, mit dem SSVEP, also dem Steady State Visually Evoked Potential. Das war das mit dem Flackern in einer bestimmten Frequenz. Das geht dann schon wieder ein Ticken schneller. Das ist jetzt so, dass ihr habt jetzt also so ein System ganz oben und darunter ist nochmal so ein extra Display sozusagen, was die Buchstaben in jeweils einer anderen Frequenz flackern lässt. Und dann, wenn er sich dann auf einen bestimmten Buchstaben konzentriert, dann wird ja die Frequenz von diesem Buchstaben wieder im EEG messbar sein. Und das geht schon wieder ein bisschen schneller, wie man sieht bei den guten. Genau, und das muss halt auch ein externes Gerät sein für diese Tastatur, um eben überhaupt diese ganzen Frequenzen überhaupt darstellen zu können. Das ist, ja.
Also, ja, das ist der Nachteil von SSWP. Man muss eben die Frequenz genau treffen, auch anzeigen können, dieses Flackern. Weil ein normaler Bildschirm einfach nicht die Möglichkeit hat, so viele Frequenzen darzustellen. Das müssen Vielfache von der Bildwiederholrate sein, die man nur anzeigen kann. Und deshalb haben die hier ein extra Gerät dafür genommen. Es ist natürlich auch ziemlich nervig, auf so Frequenzen zu starren. Und gerade so um den Bereich 20 bis 25 Hertz kann das auch gerne mal epileptische Anfälle auslösen. Also es hat schon auch ein paar Nachteile. Vorteil, dass man es, man kann auch in Frequenzen hochgehen, die man dann kaum noch als Flackern wahrnimmt. Also irgendwie 50 Hertz Flackern nimmt man nicht wahr, man kann durchaus bis 100 Hertz hoch Frequenzen verwenden für dieses SSVP. Das ist auch relativ neu. Es ist ein bisschen schwieriger, diese hohen Frequenzen zu detektieren, aber das wird auch mittlerweile gemacht. Und das ist dann wieder ganz cool, dass man da eigentlich nicht mehr sieht, dass der Stimulus so flickert. Also die Anmerkung war gerade, ja, könnte man nicht mit zeichenbasierten Schriften, also wie Chinesisch, Japanisch und so weiter, schneller tippen, weil die mit einem Zeichen viel mehr ausdrücken können. Bei Koreanisch ist es nicht so einfach, weil die sich zusammensetzen aus einzelnen Silben, also das ist so ähnlich wie bei uns von der Anzahl der Characters, die wir haben. Im Japanischen hätten wir dann zum Beispiel schon eine Tastatur mit 200 Zeichen. In Chinesisch kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das laufen würde.
Man müsste irgendwie anfangen über die Silben, wie viele Striche das in dem ganzen Ding wären.
Ja, also gerade die Japaner und Chinesen benutzen ja, glaube ich, auch alle normale Keyboards wie in Amerika auch oder so. Ja, also so kenne ich es auch.
So kenne ich es auch,
dass man eben die Silben eintippt auf so einer normalen Tastatur, die wir auch verwenden und dann eben das umgewandelt wird in die Zeichen. Ich weiß nicht, ob es hier Vorteile hätte, müsste man sich mal überlegen, könnte man vielleicht mal dran forschen.
Ja. Je größer das Alphabet ist, desto mehr verschiedene Frequenzen brauchst du, das heißt, die Abstände werden immer kleiner und irgendwann kannst du vielleicht nicht mehr unterscheiden.
Ja, je größer das Alphabet ist, desto mehr Frequenzen braucht man dann auch. Es gibt, um dieses Problem anzugehen, gibt es so ein paar Tricks, die man machen kann. Irgendwie, man kann ja auch Buchstaben also in mehreren Frequenzen modulieren, ja, also dass es in mehreren Frequenzen flackert. Und dann hat man schon mal viel mehr Möglichkeiten durch diese Kombination, wie man das machen kann. Man könnte dann noch die Informationen der Phase, also in welcher Phase befindet sich dieses Flackersignal, gerade dieses An-Aus-Signal, das hat man auch schon verwendet, um die Datenrate zu erhöhen bei diesen Sachen. Dann gibt es so ein paar Tricks. Aber irgendwann ist natürlich immer Schluss. Also gut, man kann sich da immer neue Tricks ausdenken, aber es wird einfach, irgendwann wird es natürlich eng.
Und generell diese Speller oder generell Navigation innerhalb von so einem User Interface könnte man also auch gut, oder wird auch oft gemacht mit sensorimotorischen Bewegungen, weil ja die, haben wir vorhin glaube ich auch kurz erwähnt, wenn man die rechte Hand oder die linke Hand bewegt, das kann man ja sehr gut erkennen, wo das herkommt auch mit dem EEG. Und das passiert eben auch, wenn man sich das nur vorstellt. Also auch wenn man gelähmt ist und die Hand nicht mehr bewegen kann, wenn man sich vorstellt, die rechte Hand zu bewegen, wird es trotzdem genauso im Gehirn ausschlagen. In Füßen könnte man vielleicht eher nur eine dritte Option machen, weil man halt nicht mehr rechts, links unterscheiden kann. Aber man kann trotzdem unterscheiden, ob Füße oder rechter Arm, linker Arm. So, dann ein Beispiel, das vielleicht schon jeder mal von gehört hat, das Cochlea-Implantat, ist eigentlich so, dass eines der früheren BCI, also Brain-Computer Interfaces, gibt es seit den ungefähr 60er Jahren. Das ist eine Hörprothese, die funktioniert so, dass man hier drüben hinterm Ohr hat man dann so ein Mikrofon. Das wird dann an so einen Transmitter gesendet, der hier weiter oben liegt und dann innerhalb von der Schädeldecke, also da wird dann ein bisschen reingebohrt und dann wird da so ein Transmitter reingelegt, also innen drin der Receiver. Das wird das Signal von dem Mikrofon wird hingeschickt und dann über diese Stange oder dieses Kabel, wird das dann direkt an den Hörnerv dran gesetzt. Und das ist eigentlich eines der ersten BCIs, die es so gibt. Und das ist wahrscheinlich das am meisten verbreitetste, das es aktuell so gibt. Ich glaube, da gibt es Zahlen online, wie viele Leute das haben. Das sind schon echt einige auf der Welt. Obwohl es da auch einige Kontroversen gibt darüber, was man da eingesetzt kriegt. Weil das Hören, was man dann am Ende hat, ist nicht das, was wir jetzt hören. Es braucht auch eine Zeit, bis man es lernt. Das ist ja wirklich ein Neuinterpretieren von Signalen, die ans Gehirn kommen. Dann.
Genau. Das ist jetzt auch das erste Beispiel, dass es nicht Gehirn Richtung System ist, sondern da eben die Umgebungsgeräusche an das System und dann Richtung Gehirn. Also deshalb, wir haben das jetzt trotzdem mit reingenommen, obwohl das nach manchen Definitionen eben kein Brain-Computer-Interface wäre, aber unserer Meinung nach gehört es schon in diesen ganzen Bereich rein, Kommunikation, Geräte mit dem Gehirn. Ja.
Also wenn wir jetzt von Hören reden, das Ganze gibt es auch nochmal in einem ähnlichen Projekt mit Sehen. Und es ist auch irgendwie Ende der 60er Jahre entstanden, hat sich so ein Typ namens William Dobell mit auseinandergesetzt. Der hat angefangen, sich zu überlegen, wäre doch cool, wenn man eigentlich Leuten, die blind sind, auch wieder helfen könnte mit sowas. Und das hier ist jetzt einer seiner ersten Patienten, den er das auch wirklich dann eingepflanzt hat. Also er hat denen an die Brille eine Kamera hingeschraubt und dann geht es über so ein Kabel bis ins Gehirn rein, so ein Mikroelektroden-Array, das auf dem Gehirn an sich drauf liegt.
So das umgekehrte ECOG von genau. Vorhin, also nicht rauslesen, sondern reinschreiben ins Gehirn. Ja, eine Frage.
Das stimuliert andere Bereiche des Gehirns als die von der Sehne. Das stimuliert den visuellen Cortex, aber das heißt, es ist nicht Sehen in dem Sinne, wie wir es vor uns vorstellen, sondern was es nimmt ja dieses Kamerabild und es produziert dann an jeder Elektrode kann es dann so 1 bis 4 Phosphene Ausschlag geben. Und das ist quasi so ein Aufblitzen an dieser Stelle. Und dadurch hast du halt so ein sehr, sehr grobes Schwarz-Weiß-Bild, was natürlich für uns jetzt irgendwie eher, also wir würden uns jetzt nie so das sagen, okay, das nehmen wir jetzt statt unseren Augen. Aber wenn du gar keine Augen mehr hast, dann ist das immer noch besser als gar nichts. Also der konnte dann, also sie haben eigentlich auch erwartet, er wird jetzt irgendwie ein Jahr brauchen, um sich dran zu gewöhnen, aber innerhalb von 10 Tagen konnte er Kanten erkennen, er konnte anfangen, dann nach einer Weile auch Buchstaben zu erkennen, Zahlen. Und mittlerweile, irgendwann haben sie dann sogar angefangen, diese Kamera da wegzunehmen und stattdessen da am Computer dran zu setzen und ihn im Internet surfen lassen. Also es sieht immer noch nicht aus, wie wenn wir im Internet surfen, aber es ist, also man ist einfach die Quality of Life, die man da zurückgeben kann, obwohl man das Gehirn eigentlich gar nicht versteht, ist einfach deutlich, deutlich krasser.
Ich glaube aber, die Frage hat eher darauf abgezielt, dass der Sehnerv ja ganz woanders lokalisiert ist. Und das stimmt, aber, aber der Bereich, in dem es angeschlossen ist, ist da, wo primär visuelle Informationen verarbeitet werden. Also es überspringt praktisch diesen Schritt Sehnerv-Verbindung zum Gehirn, sondern geht praktisch direkt an die Stelle, wo die visuellen Eindrücke verarbeitet werden.
Obwohl man nicht wirklich weiß, wie das dann funktioniert, dann wirklich in diesem visuellen Cortex. Man schickt es einfach hin und das Gehirn ist lernfähig genug, um das einfach dann zu kompensieren und zu sagen, okay, das ist jetzt wohl mein neues Sehen, okay, gehe ich halt, nehme ich das.
Genau wie mit den Ratten und dem Infrarotsehen. Genau. Okay, nächste Frage.
Wenn es da so implantiert ist, wie lange braucht es das jetzt abgeschlossen oder wie lange kann er damit überhaupt arbeiten?
Okay, war das jetzt ein paar Jahrzehnte sogar, glaube ich, weil das zwar auf der Hirnrinde war, aber das Gehirn war nicht verletzt. Aber da hat er Glück gehabt. Also da gab es einige, die halt, oder ich meine, sobald man das Gehirn halt aufmacht, ist einfach das Risiko, dass da eine Infektion da drin ist, natürlich auch immer groß. Das muss dann manchmal nach 2 Jahren wieder rausgemacht werden oder so. Aber. Also bei dem hier war es, glaube ich, wohl echt längere Zeit dann drin. Ich weiß nicht, was aktuell da gerade ist. Also Dobell mal nachschauen, der Typ hat das gemacht. Okay. Gut, als nächstes kommen wir dann, das sind gerade bei den Augen. Okay, genau, und jetzt haben wir uns, erinnert euch an einen Affen. Genau dasselbe machen wir mittlerweile auch schon bei Menschen. Wir spulen mal ein bisschen vor, diese Dame ist
Kreuz mitgenommen. Ich denke, es wäre gut, sie wirklich zu dem Punkt zu bringen, wo sie actually feed enough food that she can satisfy herself and that it becomes routine.
Genau. I guess I'm a little worried that she's eating just chocolate and cheese. Sich selber die Schokolade reichen oder Getränke.
Today I accomplished a goal that I set before the surgery even took place. They were asking if there was something special I wanted to do, like touch my children's cheek or hold my husband's hand, and I said, my goal is to feed myself chocolate. And I did that today. I fed myself chocolate, and then string cheese, and then a red pepper.
Also es ist vielleicht, sieht vielleicht ganz witzig aus, aber es ist halt wirklich, also wenn man wirklich seit Jahrzehnten irgendwie komplett querschnittsgelähmt ist und dann die Chance hat, sich selber einfach nur ein Getränk zu reichen, das ist einfach eine Quality of Life, die man da zurückgewinnt, ist einfach unglaublich groß. Das ist halt einfach auch wenn es krass aussieht und creepy ist manchmal, ich meine, das, was es den Leuten dann auch wirklich gibt am Ende, ist halt einfach es wert, denke ich, daran zu forschen. Aber gehen wir mal weiter zum creepy Stuff. Und zwar, also wenn man das so anschaut, die Leute, die wirklich komplett completely locked in sind, also wirklich gar nicht mehr kommunizieren können. Man forscht jetzt auch ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, wenn man Leuten, denen man so ein ECOG also ins Gehirn gesetzt hat oder ans Gehirn gesetzt hat, was vorspielt, irgendwas, ein Wort, ein bisschen Musik oder irgendwas, dann kann man aus dem EEG, aus der EEG-Aktivität kann man rausrekonstruieren, was dieser Mensch gehört hat, nur anhand vom EEG. Und dieses Video zeigt halt erst das originale Sound und dann zweimal, was rekonstruiert wurde daraus. Und das ist wirklich, wirklich ziemlich beeindruckend.
Structure. Doubt. Property.
Also es ist immer mich ziemlich verrauscht, aber...
Ich frage mich immer, warum das Original so schlecht ist.
Aber es ist trotzdem, es ist ungefähr erkennbar. Und das ist für uns so ein Proof of Concept, was wir halt mal gemacht haben, wo sie einfach mal irgendwie so eine E-Cog da reingesetzt haben, bei einer anderen OP, wo halt eigentlich was ganz anderes gemacht werden wollte und haben halt gefragt, ob sie dem mal was Kurzes vorspielen können in der OP. Weil es wird ja oft auch unter so lokaler Anästhesie gemacht. Also. Das weiß ich nicht, warum das zwei Rekonstruktionen sind. Ich glaube, wahrscheinlich mit verschiedenen Filtern oder verschiedenen Versuchen. Keine Ahnung. Nee, die haben deutlich mehr Personen als bloß zwei gehabt. Das waren nämlich, glaube ich, 8 oder so. Weiß nicht. Ja. Da kommen wir gleich zu. Ja. Genau. Aber es ist halt, also man kann das wirklich, es ist nicht perfekt, die Rekonstruktion, aber es ist trotzdem schon erkennbar und es ist trotzdem schon echt ein bisschen scary. Genau, und mit Bildern kann man das eben auch schon machen. Da zeige ich euch mal ein bisschen längeres Video.
My name is Jack Gallant. I'm a professor of psychology and neuroscience here at UC Berkeley, and my lab works on vision. That's our main focus is on the visual system. And vision is a really important thing to work on because humans are very visual animals. And when humans have damage to their visual system, they're really incapacitated. And natural vision is a little like watching a movie. So essentially, we were trying to build a model that describes how your brain responds to movies. So if the external world is a certain kind of movie, we want to be able to build a dictionary that will allow us to accurately predict what the brain activity would be that would be evoked by that movie. And then given some brain activity, we want to be able to reconstruct the movie that you saw. So on the left here, we have a movie that we showed a subject in the magnet. And on the right, we have a brain. And you can see the brain activity is painted here on the side of the brain. But the brain's kind of crunched up in the skull, so it's hard to visualize. So we kind of inflate it, and then we flatten it out. And we can see a flat map of the visual cortex and the rest of the brain as the person watches the movie. The problem here for us is to translate between these movies that occur and this pattern of brain activity that occurs. And in the study we talked about in our paper, we just modeled this very back part of the brain, the early visual system, primary visual cortex. And that part of the brain responds to the little local features in the movie, little edges and colors and pieces of motion and texture. But this part of the brain doesn't know anything about what the objects are in the movie. First, we put people in the magnet for several hours, and we show them movies, and we build a model of their brain. And then in the second part, we put them back in the magnet, we show them new movies, and we measure their brain activity, and we decode their brain activity in order to reconstruct the movie. So on the left here is the movie we actually showed people, and on the right is our reconstruction. When the movie that we showed has a fairly common object, like a person, our reconstructions are actually fairly accurate. When the movie that we showed is something rarer, as you'll see in a second, like this abstract thing, then our reconstructions are coarser. Really so much over here, I guess. I think you'll be able to use this kind of technology for communicating with people who can't communicate, like locked-in patients or people with neurological diseases. I think you could maybe use this in some forms of psychotherapy or dream analysis. I think there's a lot of potential clinical applications for this. When this model worked, we were very happy because it was really quite surprising that it would work at all. We're only taking snapshots of the brain every 1 or 2 seconds, and our reconstructions of movies happen at the movie rate. So that's much faster, and there's no reason one would think that this would work, and in fact, most of our colleagues just told us this would never work. So it was pretty surprising and satisfying when it actually worked.
Also ich glaube, das zeigt auch wirklich, also einmal ist es super krass, was da echt möglich ist und zum anderen zeigt es auch irgendwie so ein bisschen die Einstellung von den Computern, also von diesen Hirnforschern, Informatik an, dass man einfach mal irgendwas macht, schauen wir mal, was passiert. Oh ja, es funktioniert, cool, bauen wir was draus. Also es ist wirklich so irgendwie so die Frontierswelt der Informatik, meiner Meinung nach, daran zu forschen.
Vor allem, weil er gesagt hat, die Auflösung, die zeitliche Auflösung, sie haben nur alle 1 bis 2 Sekunden Bild gemacht und haben dann trotzdem das so rauslesen können.
Genau, und weil wir es aber, also man stößt dann natürlich auch in unglaublich viele ethische Grenzen mit sowas. Also es ist wirklich krass, was da möglich ist, und man ist da wirklich eigentlich der ethischen Philosophie von heutzutage eigentlich wirklich voraus schon mit dem, was man schon machen kann. Unter anderem kann man zum Beispiel auch wirklich Leute, die wirklich im Koma liegen, vielleicht mit denen auch kommunizieren. Und die, mit denen man eigentlich dachte, also das sind irgendwie Vegetative, wie heißt das auf Deutsch? Also die haben wirklich einfach gar nichts von sich gegeben seit Jahrzehnten, liegen da in diesem Koma und man kann jetzt mit denen eventuell kommunizieren. Die Frage ist, darf man das denn überhaupt? Also man könnte dann ja fragen, möchtest du überhaupt noch am Leben gehalten werden? Und darf man dann als Arzt sagen, ich vertraue diesem Computer, dieser Computerantwort aus der Gehirnaktivität und schalte den an oder aus? Das ist halt jetzt echt eine große Frage. Aber man hat schon ein paar Fragen tatsächlich auch gestellt.
Medical breakthrough to tell you about tonight, one that could revolutionize our understanding of patients with severe brain injuries. Doctors have found a way to unlock the brain of an Ontario man who has been in a vegetative state for more than a decade. He hasn't spoken a word in years, but now he's communicating thanks to a new technique that could help others in the same state. Mike Drolet has the story.
Scott, right, this is your big chance. We really want you to try as hard as you can to imagine playing tennis for us.
It's been a dozen years since Scott Routley's car accident left him in a vegetative state with a severe brain injury. At times he appears awake, he even opens his eyes, but he's been unable to communicate until now.
Hello Scott, we're gonna try again. We're gonna try and get you to imagine playing tennis.
It was a radical idea, using an MRI, asking Routley to think about something specific, then watching as his brain kicks into gear.
You can see the brain responding as they imagine playing tennis. And that's how we know that they are conscious, because they're generating these responses. But more importantly, that's how they are able to answer questions that we give them.
There's a little bit of activity there.
It was long believed impossible, but it worked. Routley's brain showed the activity the research team believed was there. So that brought them to the next phase, asking him questions relevant to his care. He was told to think of one scenario for yes, another for no.
I want you to tell us whether you are in any pain.
Sure enough, Routley was able to answer, no, he wasn't in pain.
It's a big relief.
And that opens up a wealth of possibilities. No vegetative patient has ever been able to communicate for the benefit of his care. Now they hope to learn more about their patient's awareness of what's going on around them.
We're working towards methods of allowing more day-to-day communication, for example, between a family member and the patient. It's a way off, but that's what we're aiming for.
So far, the brain scanning technique has worked for 1 in 5 patients. Mike Trolley, Global News.
Okay, let's go.
Also wäre was über Schuppenflechten.
Medical breakthrough to tell you about tonight.
Okay, das wird vielleicht in dem Video nicht so ganz klar, wie das genau funktioniert. Die haben ihn also gefragt oder gesagt quasi, er soll sich für die eine, also ja oder nein, für eins soll er sich vorstellen, Tennis zu spielen, was er denn den motorischen, die Sensomotorik aktiviert. Und fürs andere soll er sich vorstellen, dass er in seinem Haus, seinem eigenen Haus, daheim rumläuft. Und das aktiviert er dann Retrieval of Memory, also Gedächtnis. Wirklich, weil er sich an sein persönliches Haus erinnert. Und dann kann man sehr klar unterscheiden, ja, nein, also welches hat er jetzt drin gedacht. Genau, also da wurde auch ein bisschen weiter geforscht. In einem anderen Fall haben sie jemanden gefragt, unter anderem, ob seine Schwester ein Kind hat, eine Tochter. Und er konnte darauf ja sagen, obwohl er schon seit lange vor der Geburt dieser Tochter auch schon im Koma war. Also es ist wirklich krass, was da schon möglich ist und so. Und das ist halt auch wirklich so, dass man, also man stößt da wirklich sehr schnell an die ethischen Grenzen. Und man, ja. Das ist wirklich krass. Okay, ein Beispiel noch, der Barbefisch. Also die meisten wissen wahrscheinlich ungefähr, was der Barbefisch ist. Das ist so ein Fisch, den man sich ins Ohr tut und dann kann das, jede Sprache, die da reinkommt, kann das übersetzen für einen. Geht noch nicht, sorry. Aber was man gemacht hat, und zwar, das ist auch ein Experiment in den Niederlanden gewesen, die haben einen Haufen bilingualer Menschen, ich glaube, es war auch in ECOG, Experiment unterzogen und haben die denen auch wieder Töne, also Worte vorgespielt. Also zum Beispiel Wörter, die aus derselben Wortgruppe kommen, dass die wahrscheinlich zu derselben Zeit gelernt wurden und somit wahrscheinlich zum selben Ort abgespeichert wurden im Gehirn. Wörter wie Horse, Duck, Shark, also aus der Tiergruppe. Und zwar einmal in Englisch und einmal in Holländisch, in den zwei Sprachen, die halt bilingual sprechen. Und man hat festgestellt, dass die jeweils, egal in welcher Sprache das ist, an derselben Stelle dasselbe Muster erzeugen. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Sprachen flüssig spricht, dann speichert man das Konzept an derselben Stelle. Und wenn man jetzt bei jeder Person quasi ein Wörterbuch aufbauen könnte von dem, wo diese Wörter gespeichert werden im Gehirn, welche Muster die erzeugen, dann könnte man theoretisch das bei der nächsten Person auch machen und dann eben übersetzen, wie der Barbiefisch. Theoretisch.
Ja. So. Das war jetzt mehr Medizin und sehr stark in die Forschungsrichtung. Daher kommt eigentlich auch so der Antrieb, daher kommt eigentlich das meiste Geld für die Brain-Computer-Interfaces-Forschung, zum einen direkt um ausgefallene Funktionen von Menschen mit Verletzungen oder bestimmten Krankheiten zu ersetzen, zu verbessern oder um ihren Lebensstandard zu erheben. Aber natürlich fallen einem bei Brain-Computer-Interfaces sofort andere Applikationen wie zum Beispiel Spiele ein. Und da gibt es ganz einfache, wie zum Beispiel Star Wars Force Trainer.
Now you can use the awesome power of the Force to move an object with the power of your mind. Concentrate and you'll control the training remote with just your thoughts. The wireless Force Trainer headset uses the latest technology to connect your thoughts to the Jedi Training Tower. Advance from Padawan to Jedi Master as Yoda goes through 15 levels of training with over 50 Star Wars phrases and sound effects. See if you have what it takes to be a Jedi Master.
May the Force
be with you. Gerade bei diesem Produkt war ziemlich umstritten, ob das denn jetzt wirklich ein Brain-Computer-Interface ist oder ob die nicht der Einfachheit halber einfach zufällig diesen Ball hoch und runter bewegen, und um das halt zu verkaufen. Aber mittlerweile wurde es auf jeden Fall nachgebaut von vielen Gruppen, die dann auch gut beschreiben, was sie tun, und man das theoretisch auch selber nachbauen kann mit Hilfe von so einem EEG, dieses Ball zu bewegen. Und es gibt ein Spiel von einem Hersteller von so Consumer-EEG-Geräten, und es sieht ungefähr so aus. Und da kann man mit Hilfe seiner Hirnaktivität, ich glaube, ich mache da mal den Ton aus bei dem hier, weil den brauchen wir da nicht unbedingt. Also es ist ein Spiel, in dem man sich in so einer Welt, in so einer 3D-Welt herumbewegen kann. Ich durfte das auch schon mal spielen, das ist eigentlich ganz witzig. Man bewegt sich ganz normal über Tastatur, wie man das von so Spielen kennt. Aber man bewegt Objekte oder nimmt Einfluss auf die Objekte in der Umgebung mit Hilfe dieses EEG, das dieser Mensch auf dem Kopf hat. Das ist ein relativ altes Modell. Ja, es ist eigentlich ganz witzig, es ist aber wahnsinnig schwierig. Also der macht das jetzt schon ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wir haben das damals ohne uns zu bewegen versucht. Oder auch mit, wir haben alles Mögliche probiert, aber ja, es kann dann eben, man hat so ein Level am Anfang, in dem man praktisch das Spiel trainiert auf seine Level. Also man bekommt dann gesagt, was man sich vorstellen soll oder machen soll. Und trainiert dann praktisch dieses System darauf und kann dann anschließend eben in dem Spiel Steine bewegen, beziehungsweise am Anfang fängt man an, so einen Berg hochzuheben. Das ist echt ziemlich witzig. Eine Art von Spiel. Ja, es geht eigentlich immer so weiter. Eine Frage irgendwo, ja, da. Das hier kann man kaufen, ja, das ist ein kommerzielles System. Ich glaube, das EEG kostet an die 500, 700 Euro, sowas. Ich glaube, da ist das Spiel auch dabei. Meine ich.
Wie früher Arbeit.
Es gibt da noch eine teurere Version, wo man dann noch direkt an die Signale kommt. Also bei dem normalen Gerät Es funktioniert zwar mit den Spielen so zusammen, aber irgendwie mit der Developer-Version da kann man dann noch direkt auf die Signale zugreifen. Genau. Ja, auch ich habe an einem Spiel gearbeitet. Vielleicht ganz kurz, also letztes Semester, als ich in den Niederlanden studiert habe, haben wir ein Projekt implementiert und dann Autorennspiel praktisch implementiert. Ich lasse es einfach mal laufen. Wir haben dieses Forschungs-EEG verwendet. Wir haben dieses Forschungs-EEG verwendet als Eingabe, weil es einfach bessere Daten liefert als dieses kommerzielle. Das hätten wir auch zur Verfügung gehabt. Und hier sieht man jetzt auf dem Bildschirm unser Spiel. Und zwar fährt da ein Auto auf dieser Straße und hat Hindernisse, und dadurch, dass man sich auf diese beiden flackernden Schachbrettmuster konzentriert, kann man die Spur wechseln. Und das Auto bewegt sich auch mit konstanter Geschwindigkeit fort. Genau, hier sieht man noch so ein bisschen, wie man so ein EEG anlegt. Das ist dieses Gel, von dem ich erzählt habe. Da muss jetzt überall in diese Löcher, die an dieser Kappe drauf sind, was von dem Gel kommen, um Kontakt zur Haut zu erstellen. Sonst, Alternative wäre Haare abrasieren. Wollten wir nicht machen. Ja, wir hatten jetzt 34 Elektroden, aber auch hier, wir haben nicht alle gebraucht. Also gerade dieses SSVP braucht eigentlich nur 3 Elektroden, theoretisch nur eine. Wir haben nur 3 Stück am Hinterkopf verwendet, plus die hier, um Rauschen herauszufiltern. Also wir haben praktisch das Signal rausgerechnet, um so Störsignale rauszurechnen. Und 2 weitere Elektroden sind da noch angeschlossen, weil die in dem Gerät selber schon so ein bisschen den Signalrauschabstand verbessern. Und so sieht so ein Forschungs-EEG aus. Auf jeden Fall witzig, mal mit sowas rumzuspielen. Das war jetzt natürlich ein einfaches Studentenprojekt sozusagen. Es war natürlich interessant, damit rumzuspielen. Und wir haben auch ein bisschen dadurch gelernt, also was wir wollten damit eigentlich beantworten, ob wir dieses Flackern irgendwie besser ins Spiel integrieren können. So ganz ist uns das nicht gelungen. Also ganz am Anfang hatten wir eigentlich die Idee, dass wir gar nicht so extra so Schachbrettmuster da anzeigen müssen, sondern dass wir vielleicht irgendwelche Objekte, die sowieso schon in dem Spiel sind, dass wir die so flackern lassen und möglichst noch in Frequenzen, die nicht wahrnehmbar sind als Flackern. Das ist uns nicht so gelungen, aber es ist immerhin ein funktionierendes System dabei rausgekommen, ist nicht ganz schlecht. An derselben Universität, das Institut da, Human Media Interaction, die haben schon relativ viel mit Spielen gemacht. Die haben zum Beispiel World of Warcraft erweitert. Und zwar durch die Möglichkeit, wenn man, wie heißt die Rasse, die sich in Tiere verwandeln kann? Ich glaube, Elfen oder sowas. Nee, weiß nicht. Wer kann mir weiterhelfen? Da gibt irgendwas, was sich in einen Bären verwandeln kann. Und das, genau diese Verwandlung haben sie mit Hilfe von EEGs gemacht. Also Steuerung eigentlich ganz normal, außer diese Verwandlung im Bär. Wenn nämlich der Spieler aufgeregt wird oder aggressiv wird, dann verwandelt er sich in Bär. Wenn er sich wieder beruhigt, dann verwandelt er sich wieder zurück. Wie das genannt wurde? Weiß ich gar nicht, wie das heißt. Nee, leider nicht. Aber wenn man nach Human Media Interaction mit World of Warcraft sucht, dann wird man darauf stoßen. Ich glaube, das war's mit meinen Spielebeispielen, obwohl es da auch jede Menge gibt. Aber wir wollten noch so einen dritten Bereich vorstellen, und zwar ist es die Kunst, die auch angewendet wird. Und da kam das Ganze sehr, sehr früh. Wissen wir, wie du hier kennt, John Lennon und Yoko Ono.
John and Yoko requested our next guest to discuss
das war das Jahr, habe ich nicht mehr im Kopf.
Wahrscheinlich 70er.
Irgendwie 70er Jahre.
Biofeedback war ganz groß.
Ja, und
ja, das ist der Informatiker aus, by the way.
Ja, genau, das ist der Computer Scientist da rechts, der Informatiker. Ja, was sie da gemacht haben, ist Musik zu machen mit Hilfe dieser EEGs. Man hört es dann hoffentlich auch irgendwann mal. Ja, hier.
Weil begleitet am Keyboard oder so, aber trotzdem.
Also dieses Wobble, das ist durch die Gehirnwellen der beiden, die EEGs hier tragen, diese Stirnband-EEGs. Die Melodie, die dann später dazu kommt, das spielt der hier am Keyboard. Das an. Kann man wieder ein bisschen lauter machen vielleicht? Künstler haben irgendwie ja schon immer versucht, irgendwas Neues zu probieren. Ein anderes Beispiel ist dieses hier von 1965. Und ja, die Dame hier performt mithilfe eines EEG auf verschiedenen Percussion-Instrumenten. Was man dann hoffentlich auch gleich hört. Ja, also wie genau das funktioniert, habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich nehme an, dass man da wahrscheinlich noch Informationen findet. Das ist eine sehr, sehr berühmte Performance. Ich hoffe, dass man da Informationen finden würde. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie das System aufgebaut ist, wie direkt sie jetzt irgendwie einzelne Instrumente ansteuern kann, ob sie wirklich das so weit geschafft hat. Sie haben auch relativ wenig Elektroden, die haben nur dieses Stirnband, das sie da tragen. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ja. Nicht nur in der Musik, auch irgendwie in der visuellen Kunst gab es das schon relativ früh. Hier ist ein ganz altes Bild mit zwei Menschen wieder, die hier zusammen was erzeugen, und zwar zusammen Bilder malen. Also das sind einfach zwei verschiedene Bilder. Das ist nicht, dass der eine das eine und der andere das andere. Nee, ist sogar beides dasselbe. Ja. Wenn ich es noch richtig weiß, kontrolliert einer mit seinen, ich meine, Alpha-Wellen, also das war diese, die ja hauptsächlich auftreten im entspannten Zustand. Kontrolliert einer die X-Richtung, der andere die Y-Richtung, und dann können sie loslegen, versuchen irgendwelche Bilder damit zu malen. Kommen dann solche Sachen bei raus. Ist natürlich irgendwie ein interessantes Projekt in der Kunst. Und ganz interessant ist, dass sie sehr, sehr früh angefangen haben, also praktisch sobald die Technologie da irgendwie aufgetaucht ist, haben sie es in der Kunst verwendet. Aber zwischen 1970, 1980 und 2000 ist also nichts passiert. Also die 20, 25 Jahre vor der Jahrtausendwende ist überhaupt nichts geschehen in diesem Bereich, in der Kunst. Und erst jetzt, seit 2000, gibt es wieder ein paar neue Projekte. Eins davon ist zum Beispiel dieses Multimodal Brain Orchestra. Die verwenden jetzt tatsächlich ja, so ähnliche Technologien, wie wir uns bei den Spellern vorhin angeschaut haben. Ja, diese P300-Speller oder SSVP-Speller, mit denen man Texteingaben machen kann. Die verwenden jetzt solche Sachen hier, um ein Orchester aufzubauen. Man sieht hier mal gerade das Flickern in dieser Matrix-Anordnung schon gesehen. Und ja.
Play virtual musical instruments through VCI technology alone. When given a cue by the conductor, the performers brain play their...
Es ist jetzt so mehr oder weniger beeindruckend, aber es gibt es auf jeden Fall und ist eigentlich ganz schön, dass das so in dem künstlerischen Bereich wieder aufgetaucht ist, finde ich. Ja. Auch hier sieht man jetzt, glaube ich, nicht so ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es Paper drüber, da habe ich mir aber auch nicht durchgelesen. Daher, gerade über das Projekt kann ich da nicht so viel sagen. Also die Idee hinter dem Projekt war, dass wir eigentlich so in einer Zeit sind, wo wir immer mehr so die Verbindung vom Körper und Geist irgendwie mehr und mehr in den Vordergrund stellen. In verschiedenen Sportarten oder Meditation und so weiter. Und die wollten jetzt selber sehen, aber wie ist es eigentlich, was kann das Gehirn eigentlich ohne den Körper, also zu was sind wir fähig, wenn wir jetzt mal einfach alles, was außenrum ist, wegnehmen und jetzt mal nur das Gehirn wegnehmen. Das war so die Idee hinter dem Projekt.
Ja.
Genau, und das war's mit unserem Beispiel und im Prinzip auch mit unserem Vortrag. Ich denke, wir haben eine ganz, ganz gute Zeit, so bis fast anderthalb Stunden. Ganz nette Zeit und wir können jetzt noch gerne darüber sprechen. Gibt es gerade noch irgendwelche Fragen? Ja, da gibt es schon eine Frage.
Ja, also, ist es bei Alisa ein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen? Also ist es bei Frauen schwierig oder einfacher, was auszulesen?
Gibt es einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen? Ist es schwieriger, irgendwas auszulesen oder nicht?
Also ich habe nichts davon gehört.
Soweit ich weiß, nicht, aber ich habe jetzt... Wüsste ich jetzt niemand, der das direkt untersucht hat. Was es gibt, ist, dass manche Leute bestimmte Arten von PCIs einfach nicht verwenden können. Zum Beispiel dieses, was auf diesem Flackern beruht. Mit dem Projekt, an dem ich gearbeitet habe zum Beispiel, da kann es sein, dass das Leute gibt, die bei denen das einfach nicht auftritt. Oder viele haben auch Schwierigkeiten, sich Bewegungen vorzustellen, so dass sie auch abgegriffen werden können. Da gibt es mehr Untersuchungen zu männlich, ich weiß ich jetzt gar nicht.
Es gibt aber sehr starke Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, auch wo die verschiedenen Frequenzbände auftreten und also an der Stelle und in welchen Frequenzen, bei welcher Art von Aktion das auftritt, da gibt es sehr starke Unterschiede. Und man untersucht einiges auch bei schizophrenen Patienten, glaube ich, auch in Depressiven und so, und da gibt es auch sehr viele Unterschiede zum Standardgehirn, wobei Standardgehirn wirklich sehr groben genug gemeint ist, weil das wirklich bei jedem echt ein bisschen anders ist und das ist ja wirklich nur Stochen im Dunkeln, was man da macht eigentlich.
Also der offizielle Unterschied zwischen dem weiblichen und männlichen Gehirn ist in der Verbindung zwischen den beiden Großhirnhälften. Und da ist es klar und deutlich, dass das weibliche Corpus callosum viel dicker ist und auch mehr Durchsatz hat, weil Frauen eben multitaskfähig sind und Männer eben bestimmte Problematiken nur sehr einseitig, aber dann auch ein bisschen die große Tiefe verfolgen können.
Also, das ist der eine Unterschied. Es gibt sehr viel Forschung zum Multitasking und da gibt es auch einige neue Meinungen. Da habe ich mich aber auch noch nicht so sehr mit beschäftigt. Aber im Allgemeinen muss man einfach mal sagen, dass so Sachen sind immer wirklich immer der Average, was man jetzt gerade halt so weiß. Und es ist halt immer bei jedem spezifischen Person ist es immer ein bisschen anders. Das ist wirklich schwer zu sagen.
Ist es auch tatsächlich so ein großes Problem, dass halt verschiedene Leute so weit auseinanderliegen, dass du nicht quasi ein Interface bauen kannst, das für jede Person funktioniert, sondern dass für jede einzelne Person quasi ein eigenes bauen
muss? Definitiv. Ich wiederhole ganz kurz die Frage, also ob das wirklich ein Problem ist, um solche Interfaces zu bauen, dass einfach jeder unterschiedlich ist. Also jeder hat ein anders funktionierendes Gehirn. Ich meine, jeder hat andere Erinnerungen. Sachen sind anders abgespeichert. Wir haben dieselben Bausteine, wir haben alle Neurone, die irgendwie miteinander verschränkt, vernetzt sind, aber es funktioniert alles anders. Und willst du es beantworten?
Also was geht, ist auf jeden Fall, dass man kann ja lernen, wie ein Gehirn etwas abspeichert. Also zum Beispiel ja mit dem Babelfisch-Beispiel. Also ich meine, die verschiedenen Leute haben halt diese verschiedenen Wörter halt unterschiedlich abgespeichert. Und du musst halt wirklich erst lernen, wo ein spezieller Typ halt das abspeichern, um dann zwischen dem anderen zu übersetzen zu können. Und genauso mit allem anderen, was du in deinem Gehirn halt drin hast. Wenn man das auf Leute spezifisch lernen kann, dann geht das natürlich. Aber es dauert halt erstmal einige Stunden, Tage, wie auch immer, bis man halt das dann gemerkt hat. Und man weiß ja immer noch nicht genau, wie das alles funktioniert. Von daher schaut man halt mal so ein bisschen rum. Aber ja.
Und in all diesen Spielen, die wir so gesehen haben, gibt es auch Trainingsphasen. Also man bekommt am Anfang gesagt, tu jetzt das, also zum Beispiel bei dem SSVP, bei dem Video, das ich von meinem Projekt gezeigt hatte, haben wir am Anfang gesagt, ja, jetzt konzentriert euch auf das linke Flackern, ja, schaut jetzt da drauf. Dann haben wir da einige Samples genommen, über 10, 20, 30 Sekunden und haben durch Lernen, durch maschinelles Lernen praktisch dem System beigebracht, wie es das klassifizieren soll. Haben dann so Klassifikatoren angewendet hinterher. Also praktisch, eigentlich muss immer das System lernen, was der Benutzer tut.
Also das System, das lernt und nicht der Person?
Nein, ja, es ist beides. Es ist beides. Es ist nicht nur gerade insbesondere bei Imaginary Movement, beim sich vorstellen von Bewegungen, das kann man eben sehr gut trainieren, dass man da drin besser wird. Bei dem SVP, was ich jetzt verwendet habe, ist es weniger so, also da muss ich dann mehr das System anpassen, aber man kann trotzdem lernen, wie reagiert das System besser, wie muss ich mich konzentrieren, damit es auch besser funktioniert, was kann ich tun, um dem System zu helfen. Also beide lernen eigentlich, also das System muss lernen, das muss ich anpassen, durch Methoden, da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, da gibt es wie Maschinen lernen können, aber auch der Benutzer muss irgendwie, ja, oder kann versuchen, sich da zu verbessern. Bei einer Art mehr, bei der anderen Art weniger. Ja, Nico.
Vor einer Weile gab es ja mal was, dass Forscher gesagt haben, okay, wir wollen jetzt die Kühe untersuchen. Die haben dann die Gehirnaktivitäten der Menschen gemessen, wenn sie gerade fröhlich waren oder wenn sie gerade sich gepuzzelt haben und wollten das dann wieder einspülen, um dieses Gefühl auszulösen. Ist irgendwann der Bereich von Gefühlen sozusagen?
Also die Frage kurz war, man wollte untersuchen, wie drücken sich Gefühle im Gehirn aus und also wie ist es, wenn man traurig ist, wenn man fröhlich ist und wie ist es, wenn man es wieder versucht zurückzuspielen, da kenne ich mich gar nicht aus.
Also ich weiß nicht so recht, inwieweit man da auch gehen darf ethisch. Ehrlich gesagt, wenn man jetzt irgendwie das Falsche macht und der Effekt ist in totale Depression und man ist jetzt schuld am Ende, das ist schwierig bei dem Bereich, würde ich sagen. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, inwieweit man da jetzt schon gegangen ist.
Also ich kann nur sagen, es gibt drei Entwicklungsstufen, die entsprechen allerdings drei Gehirne. Und zwar diese CPUs, nennt man es auch gerne, ist das Großhirn, das Zwischenhirn und das Stammhirn. Wobei es dann auch noch fragt, wie wir ein viertes Gehirn haben ohne Gehirnmasse, was sich im Bauchbereich abspielt. Aber beim zweiten Gehirn, das sich entwickelt hat, ist das der Gefühle und das ist das Zwischenhirn. Und da weiß man ziemlich genau, wie es geht und wie es funktioniert. Nur damit setzen die wenigsten an, sondern sie setzen immer am Großhirn an, weil sich das von der Masse her am einfachsten darstellt. Und auch ziemlich viele Bereiche da sind. Vielleicht noch ein Wort dazu zum Schluss. Die Plastizität, das heißt die Verformbarkeit, ist so groß, dass also das, was einmal so funktioniert hat, von ganz anderen Teilen des Gehirns, die man dann schon gar nicht mehr weiß oder kennt, übernommen werden kann. Ganz berühmt ist zum Beispiel das Trinken, was Gehirnzellen absterben lässt, oder auch unter Umständen ganze Zentren, die dann von anderen Zentren, und zwar auch unabhängig von der einen oder von der anderen Großhirnhälfte, übernommen werden. Und zwar, was ganz besonders ist, sogar im Sprechbereich. Also man muss da immer wieder unterscheiden, welche Zentren sind für was zuständig. Und das Zentrum, wo am wenigsten mitgearbeitet wird, ist das für die Gefühle, das ist das Zwischenhirn.
Du kannst vielleicht echt zusammenfassen, dass das Gehirn einerseits unglaublich Anpassungsfähigkeit ist, aber andererseits halt auch unglaublich zerbrechlich, also da kann man auch einiges kaputt machen und das ist echt krass. Und ich möchte nur einmal kurz sagen, und zwar wenn man wirklich ein Gehirn nimmt, was wirklich gerade frisch ist und nicht in Formaldehyd eingelegt ist, ist es anscheinend unglaublich squishy. Also wenn man es einfach nur in der Hand hält eine Minute und das dann umdreht, dann sieht man ihren Handabdruck. Und daran bitte denken, das nächste Mal, wenn ihr Kopfball macht oder so. Ja? Also es ist wirklich squishy. Es ist unglaublich. Ja. Noch Fragen? Ich habe ein Video angeschaut, das gibt es bei YouTube von so einer Anatomieprofessorin in Virginia oder sowas. Die hat das gemacht, weil auch die meisten Medizinstudenten das anscheinend auch nur erst anfassen, wenn das halt präserviert wurde. Und die dann meistens auch nicht wissen, dass das Gehirn halt in Wirklichkeit, also im Gehirn, wenn es da so rumschwimmt, das ist halt wirklich sehr squishy.
Also wer da Lust drauf hat, kann zu mir am Montagmorgen um 4 Uhr kommen, da ist jeden Montag Gelegenheit, den Gehirn in die Hand zu nehmen. Weil mein Gegenspieler ist Metzger und da bin ich also auch ausgebeten, mal ein Gehirn entgegenzulassen. Und es ist ja in früheren Zeiten das auch als Nahrung verwendet worden und das ist sehr proteinhaltig und auch sehr reichhaltig. Also wenn man das isst, weiß man und versteht man, wo man das auch gegessen hat in früheren Zeiten.
Okay. Wenn jetzt direkt keine Anmerkungen oder Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, wer Lust hat, kann noch mitkommen. Wir haben vorhin gemeint, wir würden eventuell in Barfüßer in Neuräum gehen, oder? War das jetzt richtig? Neuräum, da gegenüber Maritim Hotel, also auf der anderen Seite der Donau. Würden wir jetzt noch hingehen, weil wer Lust hat, darf da sich gerne anschließen, dann können wir da noch ein bisschen so drüber diskutieren. Ja, hier letzte Folie, das sind jede Menge Icons, die wir verwendet haben und ein paar Bilder, wo die her sind. Schön, dass ihr da wart. Achso, ja, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, dürft ihr euch jederzeit bei uns melden. Auf der Website müssten ja, glaube ich, Kontaktdaten zumindest von mir stehen. Und genau, dann super, dass es heute so voll war. Freut mich, schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören nochmal und bis spätestens zum nächsten Chaos-Seminar oder nächste Woche beim Montagstreff. Gut.